einen schönen guten Abend. Freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung. Tja, was für ein Abgang. Es ist genau 2 Tage her, dass dieser Mann seinen Rückzug aus der Politik verkündet hat. Er wolle nicht wie ein zynisches Gespenst über die Flure laufen, ließ er wissen. Versteht jeder. Aber dann folgten noch ein paar Sätze, die es in sich hatten. Er rechnete ab mit der Bundestagspräsidentin, mit Julia Klöckner, nannte sie eine Fehlbesetzung, die noch nie in der Lage gewesen sei, Dinge zusammenzuführen. Rechnete ab mit Friedrich Merz, der jetzt im Bundestag seine Reden halte. Und sagte über Markus Söder, dieses fetischhafte Wurstgefresse ist doch keine Politik. Da musste offenbar was raus. Doch wirklich interessant waren die Zwischentöne in diesem Interview bei den Kollegen der Taz, das ich sehr zu lesen empfehle. Da fragte er nämlich nach nichts weniger als der Zukunft der Demokratie und ob wir in Zukunft noch in der Lage sein würden, gegen autokratische, teils faschistische Systeme zu bestehen. Und seine Antwort, so wie wir es im Moment machen, nicht. Rums. Herzlich willkommen, Robert Habeck.
Freue mich sehr. Hallo, Herr Ernst.
Sieht sie das auch so? Wollen wir diese Frau fragen, stellvertretende Chefredakteurin beim Spiegel, die sagt, die Kanzlerkandidatur von Robert Habeck sei vor allem interessant an der Union gescheitert, genauer an der Traumabewältigung der Ära Merkel. Welche Lehren lassen sich daraus ziehen, wollen wir sie fragen. Und in welcher Situation sind wir eigentlich mit einer SPD, die näher an 10% ist als an 20 und einer CDU, die näher an 20 ist als an 30? Was erleben wir da gerade? Fragen an Melanie Amann. Herzlich willkommen. Freue mich sehr. Ja, und wie schaut dieser Mann auf dieses politische Vermächtnis, Professor für internationale Politik an der Uni der Bundeswehr in München, der sagt, ich habe Robert Habeck immer dafür geschätzt, dass er die Dilemmata der deutschen Außenpolitik sehr klar formuliert hat. Worin bestehen diese Dilemmata heute? Wollen wir ihn fragen in einer Welt, in der wir ja sowas wie die Rückkehr der Imperien beobachten? Und was meint er, wenn er sagt, Russland ist in Wahrheit schon lange keine Weltmacht mehr, Russland ist nur noch eine Chaosmacht mit Atomsprengköpfen? Herzlich willkommen, Carlo Masala. Freue mich sehr. Ja, schönen guten Abend in die Runde, auf die ich mich sehr freue. Herr Habeck, vielleicht die erste Frage an Sie. Sie haben Ihren Rückzug aus der Politik bekannt gegeben. Ist es ein Abschied für immer oder nur auf Zeit?
Für immer ist ein viel zu großes Wort. Kann man ja nie wissen, was die Zukunft bringt. Aber es ist kein taktischer Abschied. Also es ist jetzt nicht ein, ich mache mal 1,5 Jahre Politikpause, um irgendwas auf der politischen ersten Reihe anzustreben oder zu tun. Aber ich will mich halt auch nicht politisch komplett rausnehmen, sondern den Horizont erweitern. Wie ich gesagt habe, ich war jetzt 20 Jahre lang in der Spitzenpolitik unterwegs. Und ja, im gewissen Sinne ist der Weg jetzt auch ausgegangen. So, und jetzt muss ich gucken, ob es andere Wege gibt, wo immer sie hinführen, werden wir sehen. Also da gibt es jetzt keinen Plan. Fürs nächste Jahr habe ich welche, aber dann wird man schauen. Insofern ist die Frage einfach, wie soll ich sagen, nicht zu beantworten.
Das heißt, Sie schließen es auch nicht aus? Was müsste passieren, dass Sie nochmal zurückkommen?
Was machen Sie in 15 Jahren? Sind Sie dann noch Moderator? Schließen Sie das aus?
Ich sitze dann hier und warte auf Ihr Comeback.
Also es gibt jetzt, um das klar zu sagen, es gibt keine Vorbereitung für nächste, was man so nennt, politische Karriereschritte, sondern das ist ein klarer Cut, ein Aufbruch in was Neues. Und das was Neue kann ich nur so offen sagen, wie es sich anfühlt. Ist so ein bisschen wie aus der Schule rausgehen oder so. Und vieles ist möglich. Da lang. Stehen bleiben. Mal gucken.
Ich schaue gerade zu Melanie Amann. Ich fand es interessant, dieses Interview zu lesen. Ich dachte die ganze Zeit, das liest sich wie das genaue Gegenteil eines Rückzugs. Ich hatte das Gefühl, da kündigt einer an, ich komme irgendwann wieder zurück.
Ja, er will offensichtlich weiterhin präsent sein. Ich glaube, das ist sozusagen, er möchte eigentlich die Wirkung haben, die sie als Politiker hatten, nur ohne die Nebenwirkungen der Politik, war mein Eindruck. Instagram-Videos, Interviews, Gesprächsformate. Also das ist sozusagen in der Politik sein, ohne in der Politik zu sein. So habe ich das gelesen.
Und ohne Parteizwänge?
Genau. Also man muss nicht mehr sich an die Linie halten. Man kann sagen, wofür man steht. Man kann auch Grünen-Mitglied sein.
Man kann Söder mal beschimpfen.
Man kann zeigen, dass man nicht nur der nette Typ ist, indem man Söder und Klöckner einen mitgibt. Das ist toll.
Darf ich mir was sagen?
Unbedingt.
Also ich höre nicht auf, als politisches Wesen in dieser Welt zu existieren. Will aber auch was zu sagen haben. Und meine Entscheidung, die mir natürlich nicht leicht gefallen ist, das ist ja, wie gesagt, 20 Jahre lang mein Leben gewesen. Im Grunde habe ich darauf hingearbeitet, in dieser Phase Politik gestalten zu können, das ist schon ein großer Schritt für mich. Und insofern muss ich auch ein bisschen drüber nachdenken. Aber ich werde Nachrichten lesen, ich werde unterwegs sein. Und wenn ich glaube, ich kann irgendwas beitragen zur politischen Debatte in Deutschland, in Europa, dann will ich das tun. Aber es ist schon jetzt erstmal nicht ein Tun, um eine Position, einen Posten, ein Amt, ein Mandat zu erringen, sondern einfach nur zu schauen, ob man, wenn man meint, Erkenntnisse zu haben, sie zu teilen. Mehr ist es nicht, aber das ist doch immerhin was.
Ja, ich kann es auch nachvollziehen. Darf ich nur persönlich fragen, was war das für ein Sommer?
War persönlich, neben dem Nachdenken darüber, gerade nach den Ampeljahren, super Sommer, das muss ich sagen.
Der beste Sommer seit 20 Jahren?
Boah, ungefähr, ja, würde ich sagen. Der längste jedenfalls.
Mal Christian Lindner angerufen?
Nee.
Mal fragen, wie es so läuft?
Nö, könnte ich machen. Also, wenn er anruft, nehme ich ab. Also, es gibt jetzt keine. Da gibt es irgendwie nichts, was einen hindern würde. Aber es ist jetzt auch nicht mein tiefstes Bedürfnis, jeden Abend mit Christian Lindner zu reden. Also, jeder liebt sein Leben.
Wie erklärt man das eigentlich seinen Wählern? Da haben einen ja Leute gewählt, die haben einem vertraut, die haben gesagt, okay, du machst das bitte für mich. Heute Dirk Wiese gelesen, SPD, der sagte, als gewählter Abgeordneter ist es ein hohes Gut, Menschen im Wahlkreis zu vertreten, hat er ja recht. Und es gibt keinen Grund, den Abgang zu machen, nur weil man nicht mal in der ersten Reihe steht.
Das stimmt, da hat er recht. Nun habe ich ja ein politisches Angebot gemacht in dem Wahlkampf. Also die Frage ist total berechtigt. Das ist auch die Frage, die mich am meisten...
Ja, Leute haben bei Ihnen ihr Kreuz gemacht. Es gab sogar eine Petition, glaube ich, von 450.000 Leuten. Genau. Die haben die unterschrieben und gesagt, mach das bitte weiter.
So, und das hat mich sehr beeindruckt. Es ist ja nicht so häufig, dass man als Politiker so viel auch Unterstützung erfährt. Meistens ja eher nicht. Und dann habe ich mich gefragt, was erwarten die Leute, die mich so unterstützen von mir? Wollen die, dass ich einfach nur dabei bin? Oder verbindet sich damit eine Erwartung, eine Hoffnung auf eine bestimmte Form von Politik? Letzteres wäre die starke Antwort. Und die meine ich nicht geben zu können. Nicht, indem ich im Betriebssystem Politik Berliner Innenraum, wie er im Moment ist, bleibe. Weil ich eben das Mandat, das starke Mandat, meine Idee von grüner Aufstellung, von Machtausübung, von Regierungsausübung nicht bekommen habe. Muss man ja sagen. Ich hätte gesagt,
das Angebot war top, aber die Nachfrage war so ein bisschen
mau. Ja, das ist dann ja sozusagen wie soll ich sagen, irgendwie als beleidigt oder so abgehakt worden. Damit meinte ich aber, für das, was ich gewählt werden wollte, bin ich nicht gewählt worden. Und kann es das jetzt nicht ausfüllen, deswegen habe ich ein halbes Jahr gebraucht, in den Wegen, die jetzt noch bleiben. Deswegen muss ich da jetzt rausgehen. Also um das zu bringen, was von mir erwartet wurde oder was ich glaube, was diese vielen Menschen von mir erwarten, muss ich außerhalb des Erwartungsraums agieren. Das ist die Analyse. Klingt ein bisschen widersprüchlich, weiß ich wohl. Ja. Aber es ist
auch
nicht.
Melanie Ammann ist nicht
für mich nicht. Nee, ja. Es ist für mich aber nicht widersprüchlich, sondern es ist. Frau Ammann wird es gleich wahrscheinlich aus journalistischer Sicht bestätigen können. Wenn ich jetzt da bleibe, werde ich jedes Mal in jedem Interview, in jeder Fach auf den Wahlkampf angesprochen werden, auf die Fehler des Wahlkampfs, auf die, was daraus folgt und so. Wir kommen aus der Vergangenheit nicht raus. Ich komme aus der Vergangenheit nicht raus und das nützt weder der Partei noch nützt dem Land das, nur nützt es mir was, noch den Leuten. Das ist jetzt aufgeraucht.
Man könnte auch sagen, das klingt so, als hätten sie einfach keinen Bock auf zweite Reihe.
Ja, das.
Zu wenig Macht.
Ja, das wäre aber
falsch. Zu wenig Einfluss.
Ja, aber das ist Quatsch.
Olaf Scholz ist im Parlament geblieben. Helmut Kohl saß da noch jahrelang.
Die allermeisten.
Armin Laschet sitzt da auch.
Genau, die allermeisten bleiben im Parlament. Alle Ministerkollegen, die. Kandidiert sind bisher jedenfalls im Kabinett geblieben. Hubertus Heil, Nancy Faeser. Also das ist sozusagen der klare Weg. Also insofern machen das ja Politiker. Und das ist auch der Erwart, das meine ich mit dem erwartbaren Weg.
Ja, weil sie gewählt worden sind für die nächste Legislatur.
Ja, ich bin aber, meine ich jedenfalls, das habe ich ja versucht zu sagen, gewählt worden für eine bestimmte politische Idee. Jedenfalls war das mein Angebot. Also ich habe ja nicht auf meine Plakate geschrieben, ich möchte im außenpolitischen Ausschuss sein, sondern der Anspruch war, und das war ein hoher Anspruch, die Grünen oder über die Grünen eine politische Idee von politischer Kultur in Deutschland mit zu formen, vielleicht zu prägen oder je nachdem, wie viel der Zuspruch gewesen wäre. So, und das kann ich nicht. Und das kann ich auch in dieser Position heraus nicht. Ich kann es vielleicht ein Stück weit tun, indem ich rausgehe. Nicht prägen sicherlich und nicht in der Verantwortung sein, im harten Sinne des Mandats. Aber ich kann das, was ich glaube, was im Moment die politische Debatte braucht, vielleicht bereichernd mit befeuern oder sowas, indem ich einen anderen Weg gehe. Aber in dem bestehenden Weg kann ich es meiner Analyse nach nicht.
Also das ist vielleicht ein guter Moment, mich ein bisschen zu korrigieren aus Ihrer Anfangsmoderation. Natürlich ist der Wahlkampf von Robert Habeck an Robert Habeck gescheitert und an den Grünen gescheitert.
Wir werden das gleich noch erklären, was das Thema.
Das passt insofern jetzt ganz gut, weil es wäre ja übermenschlich und nicht menschlich, wenn sie das nicht mitgenommen hätte und wenn das nicht irgendwie an ihnen nagen würde und wenn dieser Wahlkampf nicht ein Frust und eine, lassen Sie mich doch mal entfalten hier, also einen Frust erzeugt und den Wunsch rauszukommen. Weil es ist widersprüchlich, wenn Sie sagen, ich habe ein Angebot gemacht, das wurde nicht angenommen und deswegen ist jetzt die logische Folge, dass ich komplett rausgehe. 11% der Leute haben ja dieses Angebot überzeugend gefunden. Und die Grünen waren ja nie sozusagen eine Partei, die logischerweise kurz vorm Kanzleramt stand, sondern es war immer klar, dass sie einen kleinen Teil der Wählerschaft abbilden, aber einen Teil der politischen Mitte und einen Teil, der auch ein Milieu, das auch eine gewisse Verunsicherung hat im Moment. Also da sind Menschen, die es umtreibt, was wird aus unserer Gesellschaft, wird die auseinandergetrieben, wie ist das mit dem Aufstieg der Rechten, der Rollback und alles Mögliche. Und da sagt eine Person, die wichtigste Person im Wahlkampf war, auf die Leute irgendwie eine Hoffnung gesetzt haben, was man ja auch an dieser Petition sieht, 450.000 Stimmen oder sogar mehr. Und denen sagen sie jetzt Sayonara und versuchen es noch zu erklären, so ich könnte ja nichts bewirken. Es gibt ja einen Mittelweg zwischen beleidigte Leberwurst sein, als Gespenst über den Gang laufen und zum Beispiel, ich weiß nicht, eine neue grüne Sozialpolitik entwickeln, eine neue grüne Finanzpolitik als Hauptmatador sozusagen zu entwickeln. Da gäbe es ja diese Möglichkeiten. Und stattdessen sagen sie, nee, jetzt gehe ich ganz raus. Und das dann zu verkaufen, auch als Dienst an der Demokratie, wie sie es ja in dem Interview gemacht haben, oder als Beitrag zum Kampf für die liberale Demokratie. Also wenn sie jetzt wenigstens dann an die Uni Rostock gegangen wären oder Uni Halle oder so, oder wenn man jetzt sagen würde, dann bleibe ich in Deutschland oder mache hier, weiß nicht, gründe eine NGO, die Demokratie stärkt oder so, dann hätte ich es ja noch nachvollziehen können. Aber jetzt ganz rausgehen, ganz weggehen und dann ab und zu mit Interviews oder Verlautbarungen zum Diskurs beitragen, also da wäre ich, glaube ich, wäre ich Grünen-Mitglied wahnsinnig enttäuscht.
Können Sie nachvollziehen?
Nein, also ich verstehe, was Frau Ammann sagt, aber das bestätigt sozusagen meine Analyse. Frau Ammann versucht ja zu sagen, bleibt doch innerhalb der medial nachvollziehbaren Denkräume, die wir sozusagen etabliert haben. Also macht doch eine grüne Sozialpolitik. Ich war 4 Jahre Parteivorsitzender. Wir haben für das Wahlprogramm eine grüne Sozialpolitik, eine grüne Finanzpolitik und Infrastrukturpolitik gemacht. Ich kann mich sozusagen noch mal wiederholen und sicherlich auch an Stellen klüger werden. Wer tut das nicht? Aber da gibt es auch Leute, die das besser können als ich, auch bei den Grünen jetzt besser können als ich. Aber die Erwartung ist, wie wir gerade gehört haben, mach doch bitte das weiter, was wir so gut beschreiben können.
Also das ist jetzt kein Appell.
Das ist jetzt nicht eine
Aufforderung, dass Sie das machen sollen, sondern ich sage sozusagen, dass das eine Alternative gewesen wäre, die absolut möglich gewesen wäre und die vielleicht auch redlicher gewesen wäre, wenn man, Sie sind ja nicht Joschka Fischer, Sie sind ja jetzt nicht irgendwie der Altmatador, der dann irgendwie nach x Amtszeiten sagt, okay, das war's jetzt. Sie sind ja einer, der sozusagen noch auf dem Peak altersmäßig ist und der noch wirklich was beitragen kann zu dem, was Ihre Partei erreichen will. Und es ist eine Partei in der Krise. Ich meine, der Grünen-Zentrale werden Jobs abgebaut. Die sind in der Sinnkrise. Sie sind zwar sie haben sich als sehr konstruktiv erwiesen. Sie sind irgendwie personell neu aufgestellt. Aber sie sind ja trotzdem schlingern ja so ein bisschen hin und her und suchen noch nach ihrer Rolle in dieser Opposition. Aber und da als Identifikationsfigur
Sie merken sozusagen, worüber wir reden. Und mit großem Respekt vor allem das genau, was Sie beschreiben, ist eben das Problem. Also die Beobachtung von Politik, die Erwartung von Politik ist im Kern, macht doch weiter wie bisher, nur ein bisschen anders, damit wir was zu beschreiben haben. Und das verstehe ich auf eine Art, nur das muss ich leider so hart sagen, das ist, so meine ich, kann ich jedenfalls auch, weil ich es mal anders gedacht habe, nicht den Beitrag leisten, den ich eigentlich leisten will.
Mhm. So, und ich meine, haben Sie mal darüber nachgedacht, Ihren Wählern das vorher zu sagen? Und sagen, pass auf, wenn es nicht funktioniert mit einer Regierungsbeteiligung, dann bin ich raus. Das wäre natürlich fair gewesen. Ich verstehe aber auch das Argument, sozusagen, wenn ich vorher schon ankündige, dass ich möglicherweise scheitere, dann funktioniert das nicht. Auch das gehört ja zur inneren Logik von Politik, dass man sozusagen das Scheitern nicht mit einpreist.
Nein, es ist eher so, dass ich in meiner politischen Karriere mehrfach gedacht habe, wenn Folgendes nicht gelingt, dann kann ich den Job nicht machen. Also als ich Parteivorsitzender wurde, haben wir die Satzung geändert, dass ich vernünftigen Übergang, damals war ich Minister in Schleswig-Holstein, machen konnte und so weiter. Also der Moment loszulassen, weil das eben so klang wie persönliche Kränkung, das ist es nicht. Das ist nicht das Problem, sondern das Problem, wenn ich das sagen darf, ist, dass ich jenseits von all den Fachthemen, die auch bei vielen anderen Leuten in sehr guten Händen sind, den Gedanken hatte, indem eine progressive Partei, die jetzt nicht prinzipiell dafür gegründet wurde, der Republik ein Zentrum, Stabilität, sein Staatsdienertreue zu geben, sondern als Antiparteienpartei gegründet wurde, als Oppositionspartei sich lange verstanden hat, indem sie ins Zentrum geführt wird und ihren Erneuerungsimpuls nutzt, um das Zentrum, also früher hätte man gesagt, die Mitte, die alten Volksparteien irgendwie in eine neue Welt, in eine modernere Welt zu begleiten, dass das die Funktion ist. Und das, darum geht es mir. Und diese Funktion, das ist sozusagen mein politischer Job, wie ich ihn mir selber geschrieben habe, gewesen. Und das Mandat habe ich nicht. Und die 11,6%, vor allem jedenfalls alle Kollegen von Ihnen haben geschrieben, das ist eine krachende Niederlage. Das ist also keine.
Ich habe mehrfach darauf hingewiesen, also dass das zweitbeste Wahlergebnis der Grünen bei der Bundestagswahl war.
Das ist aber jedenfalls eindeutig, dass ich in der Welt, in der Politik gemacht wird, nicht sagen kann, das ist eine Bestätigung für den Kurs von Robert Habeck. Alle würden mich auslachen und alle würden sagen, er hat doch wohl, der spinnt doch jetzt. So, und deswegen ist das, was mein politisches Angebot war und wenn Sie so wollen, meine politische Identität ausgemacht hat die letzten Jahre, über die Arbeit der letzten Jahre, hier in eine Sackgasse geraten. Und dann jetzt zu sagen, dann macht doch grüne Sozialpolitik, das ist ehrenhaft. Ja, alle grünen Sozialpolitiker und alle sozialdemokratischen Sozialpolitiker, alle CDU, alles ehrenhafte Sache. Aber ich werde, selbst die würde nicht gehört werden, wenn wir ehrlich sind, weil dann alle sagen, jetzt macht er eine Sozialpolitik. Wo ist denn der Führungsanspruch geblieben?
Aber du kommst da nicht raus. Merz macht ja jetzt auch Habeck-Politik.
Ja, aber das müssen Sie Merz fragen. Mir geht es nicht darum, auch in dem Interview mit den Zitaten, die Sie gebracht haben, das ist natürlich auch die Geschichte, das ist ja auch klar, dass solche Sachen dann rausgegriffen werden. Aber sie sind natürlich Teil einer anderen Analyse gewesen. Nämlich der Analyse, dass wir mit den Strukturen, die wir im Moment politisch haben, das muss ich so halt sagen, scheinbar nicht, jedenfalls für mich nicht mehr in der Lage sind, die Probleme so zu lösen, wie sie gelöst werden müssten. Darauf wollte ich hinweisen in den zitierten Passagen.
Darüber sollten wir auch gleich mal reden, würde aber trotzdem gerne, weil es politisch natürlich interessant ist. Sie sind ja ein Profi. Das ist ein autorisiertes Interview. Sie lassen diese Zitate bewusst ja drin. Wenn man sagt, fetischhaftes Wurstfressen, dann weiß man, das macht am nächsten Tag Kaboom. Das wissen Sie auch ganz genau.
Aber das ist doch noch eine neutrale Beschreibung.
Ich fand die Formulierung sehr originell, muss ich zugeben. Aber was wollten Sie damit? Warum haben Sie das gemacht? Musste das einfach raus? Die Reaktion kam ja auch prompt. Geh mit Gott, aber ganz weit weg.
Das ist alles, alles für die Füße. Worüber, glaube ich, wir nachdenken müssen, ist, dass Parteien und politische Akteure von Parteien haben keinen guten Ruf. Mal im besten Fall sind sie eine Zeit lang populär und im schlimmsten Fall sind sie es nicht. Aber Politiker ist eher ein Schimpfwort sozusagen. Jetzt redet er wie ein Politiker. Damit verbindet sich nichts Gutes. Das Gleiche gilt für die Fraktion. Das Gleiche gilt inzwischen auch für die Minister in den Regierungen, weil sie ja immer parteipolitisch unterwegs sind. Aber es gab ein paar Institutionen oder gibt sie hoffentlich noch, die davon geschützt waren. Das ist das Bundesverfassungsgericht, das einen hohen Stellenwert hat und jetzt auf einmal über den Sommer reingezogen wurde in diesen politischen, die sind doch alle wie die. Das ist das Amt des Bundestagspräsidenten, des Bundespräsidenten, wo bisher alle Politiker, die dann Bundespräsident oder Bundestagspräsidentin geworden sind, es geschafft haben, sich zu lösen von ihren eigenen Parteien.
Wir reden also von Menschen wie Rita Süssmuth,
Wolfgang Schäuble war ein harter Knochen, an dem sich viele Leute gerieben haben, der austeilen konnte. Und als Bundestagspräsident war er der Präsident des gesamten Parlaments und hat sozusagen die Achtung vor der Institution Parlament, die vor den Parteien schon gar nicht mehr da ist, gewahrt.
Und was ist Frau Klöckner?
Es fällt ihr schwer, diese Achtung vor dem Parlament in der Öffentlichkeit zu verteidigen, würde ich sagen.
Woran machen Sie das fest?
Das habe ich im Interview gesagt.
Dass sie spaltet, dass sie polarisiert. Dass sie in welchem Moment machen Sie das fest?
Na, die sind ja über den Sommer gut verfolgbar gewesen. Also, aber es geht ja im Kern darum, dass es nicht eine Auseinandersetzung um Parteipolitik ist, sondern eine Auseinandersetzung von Parteipolitik, die jetzt in die Institution reingeht.
Die Leute wollen das verstehen, weil sich nicht jeder in seinem Alltag, wir alle haben in unserem Leben unsere Themen und dann beschäftigt man sich nicht unbedingt mit Demokratietheorie und sagt, okay, was genau ist die Rolle der Bundestagspräsidentin? Woran machen Sie fest, dass Julia Klöckner dafür ungeeignet ist? War es der Moment mit der Regenbogenfahne zum Beispiel? War es der Moment, in dem sie sagte, hier werden keine komischen Mützen oder T-Shirts, Aufdrucke, was auch immer getragen?
Nein, also aus meiner Sicht zieht es sich durch Julia Klöckners Agieren durch, dass sie von allen bedingungslose Neutralität, was ja im politischen Raum schon schwierig ist, verlangt, für sich selbst aber in Anspruch nimmt, immer wieder Narrative zu nutzen, die eher auf dem rechten Spektrum des politischen Diskurses zu suchen sind. Und das ist, sagen wir, den anderen Bundestagspräsidentinnen und Tinnen nicht passiert. Und ob das Strategie ist oder ob es so passiert, weiß ich nicht. Aber das ist ja, ich weiß gar nicht, ob es Debatten jemals in der Geschichte der Republik über die Bundestagspräsidentin so gegeben hat, wie in den letzten 100 Tagen über Frau Klöckner. Und das sind ja nur 100 Tage. Also wir sind ja noch sozusagen ganz am Anfang. Und wenn das so weitergeht, ist das Amt des Bundestagspräsidenten, der Bundestagspräsidentin, nicht mehr eine Institution, die unbeschädigt ist.
Also Sie beschädigt das Amt, sagen Sie?
Die Debatte beschädigt das Amt und es ist der Job des Bundestagspräsidenten oder der Präsidentin, das Amt so auszuführen, dass das Amt selber nicht beschädigt wird.
Schau gerade zu, Melanie Amadin nickt.
Ich finde, nein, beschädigt würde ich noch nicht sagen, aber es stimmt schon, finde ich, dass sie extrem unglücklich agiert hat. Also ich meine, allein dieser Vergleich, da bin ich natürlich als Kollegin jetzt auch wie soll man sagen, betroffen, aber der Vergleich von Taz und diesem rechten Portal News. Also bei der Taz wird Journalismus gemacht, Qualitätsjournalismus auch, manchmal aktivistischer Journalismus, manchmal zu links meinetwegen, aber da sind wir dann im Bereich Geschmackssache oder politische Meinung, wohingegen bei News, das ist für mich in weitesten Teilen kein Journalismus. Das ist Hetzkampagne, das ist Stimmungsmache, das ist Spaltung. Und allein dieses sozusagen da, die komplett auf eine Stufe zu stellen und das eben in dieser Rolle als Bundestagspräsidentin, die ja immer mitschwingt, die kannst du ja nicht ablegen, wenn du zu irgendeiner Veranstaltung gehst und sagst, heute spreche ich mal als Julia Klöckner aus Rheinland-Pfalz, weil ich hier in Koblenz bin. Das finde ich schon.
Auf einer Veranstaltung des Mannes, der im
Hintergrund... Des Finanziers von News, ja. Genau. Ich finde, das muss man einfach aussprechen. Und das finde ich sehr schwierig. Und das ist und bei dieser Kleiderdebatte ist es eben so ein Beharren auf Formalismen. Also wenn du jetzt noch nicht mal mehr Anstecknadeln tragen darfst, dann kommen die Ersten und sagen, ja, darf ich denn noch die Soli-Anstecknadel für die israelischen Geiseln im Gazastreifen, darf ich das jetzt dann auch nicht mehr anziehen? Oder also da kommt irgendwie so eine Debatte rein, wo ich auch denke, so was hat das
Sigmar Gabriel hat
was hat das mit der Würde des Parlaments
Welcome
zu tun?
Also, der Kollegen von Bild getragen, wenn ich mich richtig erinnere, im Bundestag.
Refugees Welcome,
Welcome stand da drauf, genau.
Es gab immer wieder natürlich auch
und
total
damals
unpassende...
ironische Ironie an dem Punkt, Julian Reichel, Chefredakteur.
Ja, genau, damals war er noch, tickte er noch etwas
heute
anders.
Heute News-Chefredakteur, ne, für die, die es nicht wissen, genau.
Ja, so also insofern
sozusagen der Kreis.
Vielleicht mal so gesagt, ich habe jetzt von ihr bisher auch keinen Beitrag gehört, wo ich sagen würde, okay, das ist jetzt wirklich eine Bundestagspräsidentin, da hat sie wirklich das Parlament vorangebracht oder da hat sie einen positiven Punkt gesetzt, was man sich ja schon wünschen würde in diesem Amt.
Und Markus Söder?
Was mit dem?
Das frage ich Sie. Was ist das zwischen Ihnen und Söder?
Das ist alles, dass wir uns nicht besonders schätzen, ist ja kein Geheimnis. Aber mir ging es in dem Interview, auch in der zitierten Passage, einmal darum, darauf hinzuweisen, dass diese Debatten über, man nennt das jetzt immer Kulturkampfdebatten, also Dinge oder Merkmale oder Symbole werden rausgelöst aus dem Kontext, isoliert und dann hat jeder dazu eine Meinung, eine Funktion haben. Das ist jetzt nicht nur, die Funktion aus meiner Sicht ist, bestimmte Probleme nicht zu diskutieren oder nicht zu bearbeiten.
Also Sie sagen, der lenkt mit der Wurst, lenkt er vom echten Geschehen ab.
Und öffnet ein Schlachtfeld. Also natürlich haben Leute zu Tierhaltung Meinung und meinetwegen gibt es auch in den Familien, wer kennt das nicht, eine Debatte darüber, ob man sich vegetarisch, vegan, gesund, ökologisch irgendwie ernähren soll. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, wir haben andere Probleme zu lösen. Also können sich alle mal locker machen und sagen, ja gut, du möchtest kein Fleisch essen, dann isst du kein Fleisch. Das nehme ich nicht als persönliche Kränkung. Und dann isst einer kein Fleisch und sagt, ich bin kein besserer Mensch, weil ich kein Fleisch esse. So ist es mit der Sprache und so ist es in Wahrheit mit der Regenbogenfahne, obwohl die natürlich jetzt schon ein Symbol des politischen Kampfes, die Ungarn und Angriff auf die Meinungsfreiheit ist. Aber wenn wir mal irgendwie alle die Kirche im Dorfe lassen, dann sind viele Sachen... Dann lohnt es sich, darüber Gedanken zu machen, aber dieser Schaum vom Mund und dieses Aggressive, das nützt keinem und bringt einem auch überhaupt nicht voran. Vor allem sind es lauter Nebensächlichkeiten in Wahrheit. Die Hauptsachen, kommen wir vielleicht ja nochmal zu, sind viel dramatischer. Bedrohung der Demokratie, ja. Krieg an allen Ecken und Kanten, Europa, das zerrissen wird, totalitäre Regierungen, die an uns rumzerren. Eine Politik, die immer stärker auf sich selbst schaut. Meine Ratlosigkeit, wenn ich das so sagen darf, wie ich da jetzt weitermachen soll, ist ja Ausdruck davon. Aber dass wir diese sogenannten Kulturkampfdebatten führen, führt dazu, dass ja alle was zu sagen haben. Also alle können sich darüber aufbrezeln. Man kann zu seinen Parteifreunden gehen und sagen, den habe ich richtig gesagt. Ich habe nämlich ein super Video, keine Ahnung, was über Wurst oder Lastenfahrräder oder Wärmepumpen oder sowas gedreht. Und dann sagen, das hast du super gemacht, den richtig. Und dann sagen, ich habe dagegen gehalten. Und dann die Zeitung können darüber schreiben, die Seite ist voll, die sozialen Medien haben ihre vielen Likes. Alle können irgendwelche lustigen Videos drehen, alle können sich bestätigen. Und die eigentlichen Probleme können wiederum gar nicht zur Sprache gebracht werden, weil alle sich nur noch anbrüllen wegen lauter Piff, wenn ich das so sagen darf.
Ja, das stimmt, wobei Sie natürlich mit den Videos und den Fotos und der Inszenierung jetzt auch nicht ganz, würde ich sagen, bei Null waren, ne? Also Sie haben ja auch eine Gabe,
das heißt nicht, dass man keine Fotos machen darf,
Frau Ammann. Ja, also aber dass sie natürlich irgendwie mit Bildern und mit ihrem sozusagen das mit ihrem Image und da auch die Leute auf der emotionalen Ebene erreichen wollen. Ich muss sagen, ich hatte ein ganz anderes Problem mit einer Passage in diesem Interview, wo Sie sagen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie es wörtlich war, aber diese Bundesregierung steht ja nur für irgendwie ihre Parteiinteressen und für die Interessen von Lobbygruppen. Das war der Satz. Und das finde ich schon schwierig, dass Sie jetzt auf einmal sagen, CDU und SPD, die stehen ja nur für die Interessen von CDU und SPD und von Lobbygruppen. Die Grünen haben natürlich nichts mit Lobbyismus zu tun und irgendwie. Und das finde ich ist so eine, da haben die sie, also man kann über Söder, ich finde, er hat es verdient, dass man ihm vielleicht mal einen mitgibt. Und ich kann auch die Kritik an Julia Klöckner verstehen. Aber ich finde, da haben sie so pauschal, also auf in so eine Kerbe geschlagen, wo ja auch so mitschwang irgendwie Industrie, Lobbyisten und der Merz da, der BlackRock-Typ und so. Das Kater schwang da so mit und das finde ich wirklich schwierig, gerade von Ihnen, die ja eigentlich sich, wie Sie ja auch gerade ausgeführt haben, auf die Fahne geschrieben haben, eben nicht Politikverdrossenheit zu erzeugen. Also die da so auf diese Weise abzuqualifizieren, das finde ich schon schwierig.
Ja. Punkt akzeptiert, wobei ich das Gleiche natürlich auch zu anderen Parteien, auch zu meiner eigenen sagen würde, weil ich frage mich ja an dem Punkt, in dem ich jetzt politisch bin, tatsächlich grundsätzliche Dinge. Kann man innerhalb der Möglichkeiten, die ich jetzt für mich habe, die weitreichenden Veränderungsschritte, die wahrscheinlich die meisten für notwendig hielten, ich auch, gehen? Und jetzt einfach nur meine Erfahrung, jetzt für mich nur begrenzt. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Und ich würde nicht sagen, weil alle Politikerinnen und Politiker, die hier gewählt sind, unfähig sind, Trottel sind, egoistisch sind, sondern mein Denken sagt, es liegt im Kern daran, dass unter der unter der Welt, in der wir uns eingerichtet haben, immer stärker eine Selbstbezüglichkeit dasteht. Also die Grünen müssen, um damit anzufangen, zu dem grünen Milieu sprechen, die SPD zu dem SPD-Milieu, die Union zu dem Unionsmilieu. Das meinte ich. Damit ist aber auch der Gedanke, wir sprechen sozusagen zum ganzen Land, kaum noch aufrechtzuerhalten. Und also vielleicht kann ich es an einem Beispiel mal deutlich machen, ohne jetzt ich will jetzt kein Chaos in deutscher Politik anrichten, aber wir haben eine Gewaltentrennung in Deutschland. Exekutive, Legislative und die Gerichte. Und die ist ein Stück weit tangiert worden, weil die Regierungsmitglieder inzwischen Mitglieder von Bundestagsfraktionen sind. Das ist mal in meiner Partei jedenfalls mit Joschka Fischer eingeführt worden, weil die anderen das auch so gemacht haben. Und der Gedanke war, man muss, wenn man in der Regierung ist, über die Mitgliedschaft in der Fraktion, die Fraktion in die Regierungsverantwortung immer mit reinführen. Ja, man hat sozusagen mehr Macht in die Fraktion hinein. Daraus ist, rückblickend auf die Ampel, und ich glaube, es ist in der jetzigen Regierung nicht wirklich anders, das Gegenteil geworden, dass man quasi jeweils in der Fraktion als Minister eingenordet wird auf die Denkschulen der jeweiligen Parteien und Fraktionen. Man ist also weniger frei. Man ist weniger, ich meine, man wird ja als Minister, sagen wir, der Grünen, damit Frau Ammann nicht sagt, ich rede nur über die anderen, gewählt. Aber in Wahrheit ist man ja nicht Minister der Grünen, sondern Minister für Deutschland. Man kommt vielleicht von den Grünen, analog FDP, Sozis und so weiter. Es geht mir nicht um die Parteien, es geht mir um ein strukturelles Problem. Wenn man aber gleichzeitig muss man durch die strukturelle Logik vor allem rechenschaftspflichtig sein, Leuten sein. Das führt natürlich dazu, dass jetzt, weil sie jetzt in der Regierung sind, die Unionspolitiker immer Vorschläge machen, die aus der Unionslogik kommen. Und die SPD-Leute sagen, das geht aber nicht. Und dann machen sie Vorschläge, die aus der SPD-Logik kommen. Nur selten bricht mal einer aus und macht ein Gesamtpaket und mutet das dann anderen zu. Und dann habe ich mich gefragt, jetzt nur als Denkschule, welcher Minister wäre ich oder welche Regierung wäre die Ampelregierung gewesen? Und das können Sie analog übertragen, wenn wir nicht Mitglied der Fraktion gewesen wären. Nicht, wir hätten gesagt, das ist das Kabinett,
wir machen das,
eine verschworene Gemeinschaft. Wir sind nicht dazu da, wir sind gewählt worden, natürlich mit unseren Werten von unseren Parteien. Aber wir sind nicht dazu da, unseren Parteien, unseren Fraktionen permanent gefällig zu sein. Abzulegen. Sondern das ist jetzt ein Kreis, der 4 Jahre das Mandat hat. Okay. Und dann mal gucken, was passiert.
Konkrete Nachfrage. Dann hätten Sie die 3 AKW länger laufen lassen.
Geht mir nicht um konkrete Sachen. Es geht mir darum, an der Stelle, an der ich bin, zu sagen, bitte nicht einfach nur mehr vom Gleichen.
Sie hätten die 3 AKW weiterlaufen lassen.
Das weiß ich nicht, Herr Lanz. Es gab energiepolitische Gründe dafür und dagegen. Und das ist jetzt eine andere. Nein, mir geht es nicht um konkrete Fragen, sondern mir geht es darum, einmal zu überlegen, ob wir jenseits von dem, mach doch weiter wie bisher, nur lauter, an irgendwelcher Stelle irgendwas ändern müssen. Ja, und vielleicht nicht. Ja, vielleicht nehmen Sie Herrn Massala auch ran oder so, aber nur um es einmal zu sagen, noch einen drauf wäre zu sagen, und alle, die dann im Kabinett sind, müssen abschwören, wiedergewählt werden zu wollen. Stellen Sie sich vor, alle wüssten, es ist das letzte Amt, und diese ganzen Umfragen, die es gibt, wer ist der beliebteste Politiker, einen halben Prozentpunkt nach vorne, sind alles für die Füße, weil es völlig egal ist, was dabei rauskommt. Jetzt leben wir natürlich in einer Welt, also der Alltag des normalen Politikers in Deutschland ab einem gewissen Niveau sieht so aus, dass er quasi zweitäglich messen kann, wie populär er ist. Weil ja, wir haben, keine Ahnung, 10 Meinungsforschungsinstitute, alle geben ihre Umfragen rum, und dann steht darauf, die unmittelbare Folge der Debatte über die Rentenerhöhung hat, keine Ahnung, Y gleich gemerkt, 3% runter. Und das ist dann doch die Hitparade, die bei Markus Lanz abgefragt wird. Sind Sie noch der Richtige für das Amt? Sie haben gerade 3% für irgendwas verloren.
Ich frage sowas nie.
Und das meine
tatsächlich
ich.
Tatsächlich nicht, weil
ist sozusagen kritische genau diese, Beobachtung ja. ist gut, natürlich. Das ist sollen ja sozusagen Macht kontrollieren, aber wenn dadurch eine Verzerrung der politischen Möglichkeiten entsteht, dann muss man an irgendeiner Stelle mal sagen, so halt, stopp. So, und das habe ich lange nicht getan. Ich bin gelaufen. Und jetzt sage ich für mich halt, stopp. Das sind nur, fallen andere Beispiele an. Aber wie wäre die Republik, wenn wir ein halbes Jahr lang keine parteipolitischen Umfragen machen würden? Oder zumindest keine Persönlichkeitsumfragen.
Also den dritten Teil
jetzt macht ihr mal ein halbes Jahr.
Und dann gucken wir mal. Früher, die Wahlkämpfe entscheiden darüber, wie ihr seid. Und diese ganzen wöchentlichen machen wir mal nicht. Das sind alles, ich rede über ganz kleine Sachen. Ich wollte nur mal sagen, worüber ich eigentlich nachdenke. Über sowas.
Aber wenn, also bei den Umfragen stimme ich Ihnen zu. Das wäre mal ein interessantes Experiment, das zu probieren. Ansonsten habe ich jetzt spontan gedacht, Ihr Petitum ist ja, machen wir uns frei oder machen die Politiker sollen sich frei machen von den Erwartungen der Wähler und ihrer eigenen Parteien und sollen einfach mal sozusagen das Richtige tun. Und jetzt schauen wir uns mal die großen politischen Weichenstellungen der letzten Jahre an, was mir gerade spontan eingefallen ist. Hartz zum Beispiel, die Hartz-Reform. Das hat die SPD ja wirklich kaputt gemacht oder zumindest auf Jahre gelähmt, zerrissen, in den Umfragen, in den Wahlen
aber,
runtergebracht.
Hat das Land aber als Punkt für ihn?
Ich will sozusagen sagen, ja, ich
Angela Merkel hat sehr davon profitiert.
Ich will ihn bestätigen, aber zugleich sagen, es passiert, das Interessante ist, es passiert ja und mit welchen Folgen? Hat es für die Demokratie gute Folgen? Also es war fürs Land, war es sicher richtig, diese Hartz-Reformen zu machen, für die Volkspartei SPD der Killer. Also weil es war ja etwas, was hätte vorher vielleicht Helmut Kohl machen können, hat er nicht hinbekommen.
Der Kanzler wurde abgewählt.
Dann schauen wir uns an die Entscheidung von Angela Merkel in der Flüchtlingspolitik. Alles andere als CDU pur. Da kann man sagen, da hat sie sich wirklich freigemacht von den Positionen der CDU. Gut fürs Land. Jetzt hatten wir ja gerade 10 Jahre, wir schaffen das, den Satz. Also es ist, kann man wirklich drüber streiten, dass das hat ja durchaus Folgen, an denen wir bis heute zu knabbern haben. Und trotzdem war es etwas, da hat jemand, das kann man ihr wirklich nicht absprechen, aus ihren Überzeugungen heraus und weil sie den Eindruck hatte, politisch ist das jetzt das Richtige, es ist das moralisch Richtige, politisch Richtige. Mhm. Also sozusagen, es gibt diese Entscheidung, aber die Frage ist es nicht, gehört es nicht zu den Grundprinzipien der Demokratie, dass du eben doch für eine bestimmte Gruppierung da sitzt und bei den entscheidenden Momenten musst du auch für deren Positionen stehen.
Ja,
und
gibt musst noch ein Beispiel. Auch irgendwie. Es hat mit Carlo Masala zu tun. Robert Habeck hat im Sommer vor dem russischen Angriff nach einem Besuch oder unter dem Eindruck eines Besuchs in der Ukraine, da sehen wir dieses Foto, gesagt, wir können das so nicht laufen lassen. Da werden Dinge passieren, wir müssen die bewaffnen, wir müssen denen helfen.
Defensivwaffen war, glaube ich, damals das
Problem. Das war der große Fehler, Defensivwaffen.
Es war auf jeden Fall sozusagen der sehr zaghafte, aber dennoch klar vernehmbare und gab ja dann auch entsprechendes Echo, versucht zu sagen, ach du Leute, da läuft was gründlich in die Grütze. Das geht in die falsche Richtung. Parteilogik sagt, wie kann der nur, weiß irgendwie von anderen Spitzenpolitikerinnen, vor allen Dingen aus ihrer Partei, die sind im Dreieck gesprungen, weil sie sagten, wie kann der jetzt diese Debatte aufmachen? Da greift dann wieder die Parteienlogik.
Ja, er hat ja überall Prügel bekommen, also parteiübergreifend, nicht nur aus seiner eigenen Partei, sondern sozusagen von allen anderen ja auch. Und stellt sich raus, ein halbes Jahr später, er hatte recht gehabt. Das ist ja das Problem, dass eigentlich solche Fragen, ich sag jetzt mal solche Fragen wie Außenpolitik, außenpolitische Fragen, müssten eigentlich, sind sie nicht, einer Parteilogik entzogen sein. Weil da, es gibt keine, ich sag jetzt mal ganz blöd, es gibt keine CDU-Außenpolitik in dem Sinne, es gibt keine grüne Außenpolitik, es gibt keine SPD-Außenpolitik, es gibt eine deutsche Außenpolitik. Und die müssten eigentlich Parteilogiken entzogen sein. Sind sie aber nicht. Und das stellen wir ja immer wieder fest. Wir sind ja jetzt gerade wieder in so einer Debatte, sei es jetzt die Wehrpflicht, sei es sozusagen die Frage, was machen wir zur Absicherung eines möglichen Waffenstillstands.
Wir reden über Bodentruppen.
Genau. Ja. Und da funktioniert dieses System.
Über Sicherung von oder die Reform der sozialen Systeme.
Ich wollte gerade sagen, muss man da unterscheiden nach Außen- und Innenpolitik? Man kann ja auch sagen, es gibt auch nur eine deutsche Rentenpolitik.
Ja, aber ich würde sagen, innenpolitisch sind es aggregierte Interessen. Dann ist es ja schon so, dass Parteien sozusagen aggregierte Interessen darstellen. Und die Interessen der Grünen sind andere als die der FDP, der SPD oder der CDU.
Ich meine, das Problem ist ein Angebot und das ist auch richtig.
Genau. Das Problem ist, was Robert Habeck gerade gemacht hat, ist in unserem System strukturell nicht drin. Aus dem einfachen Grunde, weil sozusagen die Regierung wird von den Fraktionen getragen. Und von daher muss diese Fraktionslogik immer dabei sein. Das heißt, wenn man das konsequent zu Ende denkt, müsste man sich eigentlich für ein Mehrheitswahlrecht aussprechen. Weil man sagt, dann hat jemand die Möglichkeit, pur 4 Jahre das zu tun, von dem er glaubt, dass es dem Land gut tut. Und dann entscheidet der Wähler nach 4 Jahren, war das gut fürs Land oder war das schlecht fürs Land.
So nach dem Motto, the winner takes it all, ja?
Genau.
Amerikanisches System.
Aber wir haben halt keine klassische Gewaltenteilung wie in den USA. Wir haben eine Verschränkung in der Gewaltenteilung zwischen Exekutive und Legislative. Das muss man so sehen. Und wenn man die nicht aufhebt, dann funktioniert dieses Modell nicht, weil sie brauchen halt, weil sie haben ja, sie sehen ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, die Minister und Ministerinnen, die sozusagen von außen geholt werden, haben immer ein Problem oder oftmals ein Problem in den Fraktionen sozusagen ihre Truppen zusammenzustellen, um für ihre Ideen zu werben.
Weil man kennt sich nicht, man hat die Seilschaften nicht, man hat den Steigeruch nicht sozusagen.
Richtig.
Und was passiert da gerade sozusagen, weil was ich finde gut am Beispiel Robert Habeck festzumachen ist, deswegen habe ich vorhin nach Markus Söder gefragt, ist diese, es geht nicht darum, dass man sich inszeniert, dass man Videos macht, dass man mal einen lustigen Spruch raushaut und dann sagt man, okay, fetischhaftes Wurstfressen, ist eine originelle Formulierung, kann man gut finden. Gibt andere, die sagen, wie kann man sich so unsouverän sozusagen aus der Politik zurückziehen? Kann man darüber streiten, ist am Ende Geschmackssache.
Was ich ja sagen darf. Bitte? Bild-Zeitung, Wolfgang Kubicki und Markus Söder sagen, also merken Sie selbst, ne? Die Zentralorgane der deutschen Mäßigung und Vornehmheit.
Der vornehme Zurückhaltung, ja.
Also, ja gut.
Ja, nee, aber genau, und ich nehme mal an, man denkt dann auch darüber nach, sozusagen, ob man sich mit so einem Satz genau auf dieses Niveau begibt.
Genau,
aber,
und jetzt sind Sie halt nicht mehr der Nette. Also das kann man ja auch so sehen.
Niveau ist ja keine Stadt in Frankreich, wie wir alle wissen. Also ja, kann man auch einfach mal
eine in Schleswig-Holstein
und
offenbar
und
auch.
Creme, also, wir wissen nicht.
Also, nee, aber was ich meine ist, es gibt da etwas Neues und das beobachten wir zunehmend auch hier. Das habe ich schon vor 10 Jahren bei Dreharbeiten in Amerika wirklich mitgekriegt. Dieses Unversöhnliche, das da drin ist. Also man kann ja die Politik der Grünen in Bausch und Bogen ablehnen. Das kann man alles doof finden und so weiter. Dann kann man Argumente austauschen und kann aber trotzdem sagen, aber im Grunde stehen die für etwas. Und wir wissen auch, die stehen auf dem Boden des Grundgesetzes. Wir wissen, mit wem wir es zu tun haben. Aber plötzlich hast du etwas, das das sozusagen so verteufelt, dass du das Gefühl hast, da geht es um etwas ganz, ganz Prinzipielles. Was ich immer wahrgenommen habe, und so habe ich auch damals diese Kampagne verstanden, die Idee vom Bündniskanzler, dieses Wort Bündnis war doch immer der Schritt sozusagen in Richtung Merz, der Schritt in Richtung auch SPD, der Schritt auch in Richtung FDP, wenn man so will, zu sagen, pass auf, lass uns das gemeinsam machen, weil wir sind diese kleiner werdende Mitte. Aber der andere Teil dieser kleiner werdenden Mitte, insbesondere an der CDU, die ich habe es vorhin gesagt, nicht mehr sich die Frage stellt, ob sie 30 plus erreichen, sondern wie viel 20 plus sie erreichen. Dieser andere Teil der Mitte weigert sich plötzlich mitzumachen. Das ist neu.
Allerdings muss man auch sagen, die Grünen,
wo führt das hin?
Auch nach ihrem Wahlkampf, also sie haben dieses Prinzip in ihrem Wahlkampf besonders hervorgestellt, aber wenn man sich jetzt ansieht, das Mitmachen der Grünen bei der Kanzlerwahl, also bei der Änderung der Geschäftsordnung, das Mitmachen der Grünen beim Schuldenpaket. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die CDU das vorher gemacht hätte. Also sie haben es ja auch abgelehnt, sie haben sie ja auch deswegen verspottet und irgendwie sich tierisch aufgeregt, als sie einen vergleichbaren Vorschlag gemacht haben. Aber damit will ich auch sagen, im Prinzip, es ist ja nicht so, dass dieses Prinzip mit ihnen lebt und stirbt, nein. Sondern das hätte man auch gemeinsam weiterverfolgen können oder das hätten die Grünen auch mit ihnen gemeinsam weiterverfolgen können und sie haben es ja jetzt auch weiterverfolgt. Dieses Prinzip jetzt tot ist, nur weil sie übers Wasser nach Berkeley laufen.
Nein, aber meine Frage ist, wenn diese Mitte immer kleiner wird und wenn selbst sozusagen am Ende sind doch die Grünen von heute, sagen Sie mir, wenn ich das falsch sehe, sind doch einfach am Ende auch Bürgerkinder, die sehr genau wissen, was ich gehört und was ich nicht gehört.
Weil staatstragend.
Staatstragend, kann man auch sagen, ja. So, wenn man die dann so ausgrenzt, wenn die Grünen das dann umgekehrt dann möglicherweise, wenn sich die Dinge ändern, vielleicht mit der CDU oder mit der CSU machen. Worauf läuft das denn dann hinaus? Wem nützt das?
Ja, es gibt dieses Zerrbild, was ja auch Leute wie Söder zeichnen. Das ist diese Verbotspartei, die will uns alles irgendwie kaputt machen. Die will auch den hier schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten. Und irgendwie die Grünen, und die können es nicht und haben keine Ahnung. Und dann gibt es die Leute, die die Union retten, dass die überhaupt einen Kanzler hinkriegen und das Schuldenpaket machen können. Und das ist schon, finde ich, natürlich macht das was mit den Leuten, diese Art von Politik, politischen Botschaften zu bekommen. Das ist gefährlich.
Dann bist du bei diesem Kulturkampf und dann kommt der Satz von Ihnen aus diesem Interview. Die Frage für mich ist, ob die Rechtsordnung, ob diese Gesellschaft in der Lage ist, mit den Spielregeln, die wir uns gegeben haben, den Wettbewerb mit autokratischen, teils faschistischen Systemen zu bestehen. Ich neige zur Antwort, so wie wir es im Moment machen, nicht. Ist das sozusagen der Weg, Herr Masala, in den Autoritarismus? Das, was wir in Amerika jetzt so schleichen sehen.
Also die Gefahr besteht ja, das muss man ganz einfach sagen. Die Gefahr besteht, dass sozusagen die Polarisierung, die wir in den USA seit Jahren, Jahrzehnten haben, dass die langsam herüberschwappt. Und wir sehen das ja, es sind ja gerade eben viele Beispiele gebracht worden. Das sind jetzt vielleicht nur periphere Bereiche, ob es sozusagen um die Frage Gender, um die Frage sozusagen Fleischessen geht.
Das wird hochgejatzt zum großen Kulturkampf.
Genau, das wird hochgejatzt.
Gendern spielt in der, das ist doch das, was Herr Habeck vorhin sagen wollte, glaube ich. Gendern spielt doch in der Lebenswirklichkeit der meisten Menschen absolut keine Rolle.
Richtig.
Ich hatte eine Zeit lang den Eindruck, ganz Deutschland ist irgendwie plötzlich vollkommen verrückt nach Zigeunerschnitzel. Weil ein paar Leute glauben, ich lasse mir mein Zigeunerschnitzel doch nicht verbieten. Genau. Ich dachte, seit wann ist das ganze Oder Land von morgens bis abends Zigeunerschnitzel?
Käsepackungen mit irgendwelchen Bildchen drauf,
so.
Die sozusagen drei Tage Thema in den sozialen Medien.
Das ist doch kein Thema im Leben der allermeisten Menschen. Nicht. Wird aber hochgejatzt und zwar von beiden Seiten zu etwas, wo das ist, was machen wir hier eigentlich? Ja. Und sind aber gleichzeitig nicht in der Lage zu sehen, was da gerade wirklich passiert.
Richtig.
Die große soziale Frage zu adressieren. Die Frage der bezahlbaren Mieten, des Wohnraums, Inflation, Wirtschaft, all diese Dinge. Wir beschäftigen uns dann am Ende nur noch fetischhaft mit irgendwas, was ablenken soll von den großen Problemen? Ist es das, was gerade passiert?
Nein, ich glaube, darüber wird sozusagen eine ernsthafte, darüber wird eine Debatte geführt, die bestimmte Koordinaten verschieben soll. Und man darf ja auch Folgendes nicht vergessen. Also das will ich jetzt nicht bei der Käsepackung oder beim Gender machen. Es ist ja nicht so, dass wir diese Debatten im luftleeren Raum führen. Es ist ja so, dass sozusagen von außen auch eingewirkt wird, sozusagen Debatten in eine bestimmte Richtung zu schieben. Also wir sind ja sozusagen Desinformationen ausgesetzt. Und wir haben ja in den letzten Jahren immer wieder erlebt, sozusagen wie Kampagnen von außen reingeschwappt werden, die dann begierig von den Akteuren aufgenommen werden, um so einen künstlichen Kampf zu führen. Und da verschieben sich dann halt...
Ja, und was dann entsteht, ist doch
so eine... Und was wir darüber vergessen, das wäre mein großer Punkt, ist Selbstbehauptungswillen der Demokratie. Ja? Und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir in dem, was auf uns zukommt, überhaupt eine Chance haben zu bestehen.
Und was bei der Union hinzukommt, ist diese eigene Verunsicherung über, wofür stehen wir eigentlich? Und
man, Traumabewältigung Ära Merkel.
Traumabewältigung Ära Merkel, das meinte ich damit. Und auch eben dieses, dann definieren wir uns eben über die Abgrenzung zu Leuten wie den Grünen und Habeck und den Linken und sozusagen, dass man sucht den Sinn der eigenen politischen Existenz darin, dass man auf jeden Fall nicht so ist, auf gar keinen Fall so ist wie die anderen. Aber wer bin ich denn dann? Was ist denn das Rentenkonzept von Friedrich Merz? Was ist denn das Krankenversicherungskonzept von Friedrich Merz? Was ist die Israel-Politik von Friedrich Merz? Ich könnte es jetzt nicht beantworten. Welche Sicherheitsgarantien wird es für die Ukraine geben? Und dass man das dann, also bei den innenpolitischen Themen vor allem, speist eben aus dieser Abgrenzung, aus dem Negativen heraus definiert. Egal, wir wissen zwar nicht, wer wir sind, aber wir sind auf jeden Fall nicht die anderen.
So.
Das ist wirklich verheerend, finde ich, für die Demokratie.
Es gibt einen sehr schönen Satz, als Helmut Kohl bei Gorbatschow war, der selber Gorbatschow sozusagen erstaunt hat. Mhm. Hat der Kohl damals zum Gorbatschow gesagt, ich glaube, das war 88, das war der erste Besuch von Kohl in Moskau, wenn ich das richtig sehe, hat er gesagt, die SPD muss jederzeit in der Lage sein, damals war es halt ein kleines Parteiensystem, die SPD muss jederzeit in der Lage sein, morgen die Regierung zu übernehmen. Ja, das hat Gorbatschow total verwundert, weil er gesagt hat, der Konservative redet jetzt irgendwie so über die Sozialdemokraten. Also der Konsens muss sein, trotz aller Differenz, jeder von diesen demokratischen Parteien muss in der Lage, und das ist auch akzeptiert sein, so, wenn es nicht anders geht, in der Lage sein, morgen die Regierung zu übernehmen.
Und wenn dieser Konsens verloren geht, ist es das, was Sie meinen, wenn Sie sagen, dann übernehmen möglicherweise andere, von denen wir nicht wollen, dass sie übernehmen. Also wenn Demokratie dann plötzlich diese klassische Mitte, nenne ich es jetzt mal, so schwach wirkt, so viele weiche Flanken hat, die Migrationspolitik nicht in den Griff kriegt, die Sozialsysteme nicht mehr in den Griff kriegt, wenn man sozusagen das Gefühl hat, die verstehen sich auch untereinander nicht mehr, die streiten sich nur noch, die machen sich schlecht bei jeder Gelegenheit, schlechtester Wirtschaftsminister aller Zeiten, dann kommt das Mediale noch obendrauf. Dann erscheint sozusagen der Typ, der kommt und auf den Tisch haut und sagt, ich greife jetzt hier durch, ich ziehe durch. Der erscheint doch wahnsinnig attraktiv. Das ist doch eine große Verführbarkeit. Da entsteht doch so eine Sehnsucht nach Autoritarismus. Und dann muss es jemanden wie Donald Trump zum Beispiel geben. Und der erscheint dann Amerikanern als jemand, der sagt, okay, der greift jetzt hier mal durch. In diesem Ding, das irgendwie nichts mehr auf die Kette kriegt. Der macht das jetzt für uns. Und die nächste Stufe ist Xi und dann kommt Putin.
Das, was Sie beschreiben, glaube ich, darf man getrost als Strategie kennzeichnen. Das ist also nichts, was droht, sondern was einige Leute bewusst herstellen wollen. Die Unfähigkeit der liberalen Gesellschaft, Probleme zu lösen, führt zur Abwicklung der liberalen Gesellschaft. Das, denke ich, ist jetzt nicht, das ist die Strategie der Autoritären, wie man es überall beobachten kann. Und die Verwirrung im Diskurs, das Führen von diesen Kulturkampfdebatten, die Verunmöglichung von gemeinsamen Lösungen, die Disqualifizierung von Kompromiss, Einigung, Zusammenrücken, Bündnissen, das ist alles, führt alles dahin, dass irgendwann droht, eine doch größere Zahl der Deutschen oder der Europäer zu sagen, das hat alles keinen Sinn. Das Ganze findet natürlich auch jetzt nicht im luftleeren Raum statt, sondern, und das habe ich damals mit dem Satz in dem Taz-Interview gemeint, da ging es jetzt mir nicht um eine Machtarithmetik, sondern bestimmte Dinge sind meiner Ansicht nach einfach notwendig. In Teilen kommen sie jetzt, also dass jetzt Geld für die Verteidigungsfähigkeit ausgegeben wird und jeder Politiker, den ich kenne und jede Politikerin würde das Geld lieber für Bildung, für Forschung, für Soziales und für Kultur ausgeben. Aber eine Mehrheit ist richtigerweise endlich mal zu dem Beschluss gekommen, das hätten wir wahrscheinlich schon vor 10, 15 Jahren machen müssen, so geht's nicht weiter. Aber das Geld muss zurückgezahlt werden, es muss aufgebracht werden. Das ist jetzt nicht, das haben wir nicht, das sind Schulden. Ich meine, ich war immer ein Verfechter dafür, dieses Geld bereitzustellen. Aber der zweite Teil ist natürlich, dass wir als Land so leistungsfähig sein müssen, dass wir irgendwie diese Schulden auch tragen können. Über Rente, über Sozialversicherungssysteme, über Einkommensungleichheit, über Bildungszugänge, über die pünktliche Bahn und so weiter, mal gar nicht gesprochen. So, und nochmal aus meinem alten Amt heraus gesprochen, das Potenzial des Wachstums der deutschen Wirtschaft schrumpft seit 2012 wahrscheinlich, seit 2018 haben wir, wenn wir diese Schlenker durch Corona mal ausblenden, kein Wachstum mehr. Und das Potenzial ist zurückgegangen auf 0,5%. Das heißt, wenn eine Bundesregierung alles richtig machen würde, die Deutschen hätten total gute Laune, sie würden ihr Geld nicht sparen, sie würden in die Zukunft vertrauen, sie würden konsumieren, ins Theater gehen, reisen, sich neue Schuhe und irgendwas kaufen. Wir könnten strukturell um ein halbes Prozentpunkt wachsen. Das ist der Rest, dann haben wir die Menschen nicht, wir haben die Investitionen in Forschung nicht, wir haben die Infrastruktur nicht. Das ist der Zustand des Landes.
0,5%.
0,5%. Und es wird natürlich mit der älter werdenden Gesellschaft weniger werden, nicht mehr werden. Das kann natürlich, das sind ja immer Durchschnittszahlen, also natürlich kann nach Jahren der Stagnation mal das nächste Jahr auch mal zu 1,5 oder vielleicht mal 2% Wachstum führen. Aber dann wird es wieder runtergehen, weil das Potenzial einfach nicht da ist. Es fehlt an den Händen, die den Bau machen können. Das heißt, die Schuldenaufnahme ist das eine. Aber das Land braucht tatsächlich große Anstrengungen. Wir sind nicht in der robusten Verfassung, die wir bräuchten, um im Wettbewerb mit anderen, China, jetzt Amerika unter Donald Trump, Russland im Angriffsmodus mithalten zu können. Alle Technik, Spitzentechnik kommt aus China, aus den USA, wird genutzt, um unsere Wahlkämpfe, unsere Debatten zu manipulieren, mindestens zu strukturieren. Das meinte ich eigentlich. Und finden wir eine politische Kraft zu sagen, wir reformieren jetzt Europa, wenn wir groß denken, so, dass wir diesen Wettbewerb aufnehmen, dass wir uns so robust aufstellen, ökonomisch, technisch, wissenschaftlich, militärisch, dass wir zwar gerne kooperieren wollen und je besser wir es machen, umso besser ist es, aber wir sind nicht mehr in diesem Schwitzkasten, den wir bei Gas gesehen haben, den wir militärisch bei den Amerikanern haben. Und aber nicht so, wie es läuft. Das ist der Punkt eigentlich gewesen.
Und das ist aber der Grund, warum Sie sagen, wenn das so weiterläuft, werden wir diesen
Wettbewerb. Wir haben ja in Deutschland Kampf noch nicht mal,
gegen die autoritären Systeme verlieren.
Wir haben im Moment in Deutschland keine numerisch erreichbar demokratisch gewollte politische Machtoption. Weil die Ampel ist als, die FDP ist nicht mehr im Bundestag und kein Mensch weiß, was aus denen wird. Dieses Bündnis ist irgendwie jetzt nicht on the table. Schwarz-Grün ist von den Akteuren, die jetzt das Sagen haben, kaputt gemacht worden. Damit auch theoretisch Jamaika, das sind ja alles, vor 10 Jahren hatten wir diese Option, bleibt eigentlich nur noch als bejahte, von den politischen Parteiführern bejahte Option, die bestehende Regierung. Und wie Sie schon gesagt haben, die sind ja eher auf dem Weg,
sozusagen ihre, ja, also um die 20 zu kämpfen, die Union und die SPD um die 10. Und nun auch, wenn man denen alles Gute wünscht, alle Erfahrung der Vergangenheit spricht, es wird jetzt eher schwerer werden, in der Regierung die Umfragen zu steigern, weil Leute ja, halt enttäuscht sind.
Genau der Punkt.
So, und wenn wir noch nicht mal wissen, was ist die politische Machtoption, wie wollen wir denn dann beantworten, wer diese großen Fragen lösen soll? Das ist, ich will aber ja keine schlechte Laune in Deutschland machen, aber das, darüber müssen wir doch einmal nachdenken.
Herr Habeck, Sie hatten 3 Jahre Macht und die Leute haben 2 Jahre lang
ich
mindestens... Ich
rede selbstkritisch.
Ich weiß,
das ist nicht, ich zeig nicht
ja,
mit Fingern
auf aber
anderen.
Die Analyse bleibt mir ein bisschen, trotzdem ein bisschen zu abstrakt und weg von Ihrem Beitrag dazu, weil letztlich 2 Jahre lang mindestens haben die Leute zugeschaut, wie diese Ampel sich zerreibt und wie die Probleme nicht gelöst werden, wie die Wirtschaft nicht entfesselt wurde. Und ja, das Geld war ein wichtiger Faktor, keine Frage. Insofern hat die Koalition jetzt es viel, viel einfacher als Sie und hat es auch dank den Grünen viel, viel einfacher als Sie. Aber es bleibt doch dabei, Sie hätten auch unter diesen Bedingungen eine Lösung herbeiführen müssen. Und die Faszination des Autokratischen und der Erfolg der AfD liegt ja auch daran, dass bei den Leuten dieser Frust eingetreten ist, dass man jahrelang, 2 Jahre lang, vielleicht sogar 3, am Anfang war das Krisenmanagement der Ampel ja noch irgendwie sichtbar oder spürbar für die Leute, aber mindestens die späten 2 Jahre haben doch gezeigt, es war ihnen nicht möglich, sich zusammenzuraufen. Und das ist doch eigentlich das Armutszeugnis für die politische Mitte, für die linksliberale, für das linksliberale politische Milieu. Also wenn jetzt SPD und Grüne und FDP sich nicht einigen können, dann,
es gab am Anfang doch einen Moment, ich dachte, ach guck mal, dazu sind wir dann doch in der Lage, als wir es geschafft haben, wenn ich an die Schlagzeilen damals denke, in Deutschland geht der Strom aus, es wird kalt in den Wohnungen und so weiter, das Licht geht aus und dann haben wir es geschafft, unter anderem auch tatsächlich dank Ihrer Arbeit, das abzuwenden. Da haben wir das letzte Mal, ich das Gefühl, gemerkt, was dieses Land eigentlich kann, wenn es wirklich drauf ankommt.
Aber es gab ja auch keinen Bürokratieabbau im großen Stil. Es gab jetzt auch keine,
ja,
es gab auch keine
war irgendwann die Luft raus.
Kostensenkungen im großen Stil. Da hätten sie ja Mehrheiten hingekriegt. Es gab jetzt, es ist jetzt auch nicht so, dass die Sachen, wo man denken würde, da würde auch eine FDP mitmachen oder das ist sozusagen, und da können sich vielleicht auch ein Grüner zu durchringen. Also das,
so.
Man versteht nicht, woran hat es gelegen.
Guter Moment.
Ja. Aber guter ich verstehe jetzt nie ein schlechter Moment, Herr Lanz, wenn ich das sagen darf, weil ich Frau Ammann nicht verstehe. Das ist natürlich irgendwie das Kommentar geunke, das ich jetzt kenne, aber was ist die Analyse? Woran lag es?
Meine Analyse ist, dass
sind
das
alle
zum
unfähig,
Reiz
wir drei da unfähig oder woran liegt es?
Nein, also
ja, woran liegt es denn?
Nee, ich sag's nicht so, ich käme nicht auf die Idee, so pauschal zu sagen, es lag an der oder an der Person. Aber ich wünsche mir eigentlich eine Rechtfertigung dafür, dass das nicht geklappt hat. Sie waren doch der Vizekanzler dieser Koalition.
Ja,
ist doch nicht meine Aufgabe, jetzt Ihnen zu sagen, sozusagen, woran es da gescheitert ist. Sie saßen doch in den Runden dabei. Ich sitze draußen und sage, meine These ist, dass die Leute auch sich der AfD zuwenden, dass die eine Grenzschließung über Nacht wollen, dass die Union jetzt damit durchkommt, zu sagen, wir ignorieren Gerichtsurteile, Hauptsache wir weisen die Leute ab, weil wir wollen irgendwie die Schotten dicht machen, so schnell es geht. Das wird ja auch möglich gemacht durch eine Stimmung, die für die Ampel die Rampe war, sozusagen. Und das ist doch was, und ich finde, wenn dann die Antwort ist, dafür übernehme ich Verantwortung, indem ich mich zurückziehe aus der Politik. Das kann doch
ja,
auch nicht die Lösung sein.
Das ist ja nur die
sein.
Beschreibung. Das ist ja unbestritten, dass die Ampel eine unbeliebte Regierung war und wir viel gestritten hatten und alle darunter gelitten haben, wie unter der Pest. Das ist einfach also mindestens der Anfang der Analyse ist, dass jeweils die verschiedenen Gruppen, die im politischen Raum unterwegs sind, die Parteien, die Fraktionen, die jeweiligen Gruppen drumherum, also Vereine, Verbände und so weiter, mit Verlaub auch die Medien, also auch der Spiegel und die anderen Medien, im eigenen Erwartungskosmos gefangen sind. Also Sie sind ein kritisches Journal oder ein Heft, ja, also das Selbstverständnis des Spiegel ist kritische Berichterstattung. Das ist ja gut. Wir sollen Macht kontrollieren. Der Spiegel ist ein verdienstvolles, aufklärerisches Medium. Und Sie müssen, wie alle anderen Ihrer Kollegen, möglichst kritisch deswegen sein, indem Sie schnell auf der Spur sind, was passiert im politischen Berlin. Was dazu führt, und ich beschreibe es nur, sozusagen nur beschreibend, um nicht da stehen zu bleiben, dass eigentlich niemand im politischen Raum sich trauen kann, halbfertige Gedanken irgendwo zu äußern, weil dann sofort einer zum Spiegel oder zu Bild oder wem auch immer rennt und sagt, weißt du was, der hat gestern Abend gesagt, wir könnten doch tatsächlich die Steuern erhöhen oder abschaffen oder senken oder das Wahlrecht oder irgendwas.
Oder
und dann wird eine
Riesendebatte
daraus
sein. In der Ampelzeit lag es nicht an den Medien und am Spiegel, dass sie sich zerrieben haben.
Ich will doch nur versuchen.
Wir standen dabei und waren fassungslos. Und es war nicht so, dass wir jetzt, es ist normalerweise so, da gebe ich Ihnen recht, dass der Journalismus oft so funktioniert. Person A bringt eine Idee und dann sagt man in der Konferenz, okay, rufen wir mal Person B an, die kritisiert es sicher. Das ist eine Art von Journalismus, die nicht immer konstruktiv ist, da gebe ich Ihnen recht. Nur bei der Ampel war es so, dass wir ja gar nicht erst sowas machen mussten oder konnten und auch gar nicht wollten ab einem bestimmten Punkt. Also ich glaube, Journalismus ist zurzeit so konstruktiv wie selten zuvor in Deutschland, weil diese Panik ist so, oh Gott, der Streit ist schon so da und so intensiv und es ist die Demokratie so fragil geworden. Da fangen wir gar nicht erst an, irgendwie zu zündeln oder irgendwas.
Mit großem Respekt vom Journalismus. Das Problem fängt natürlich dann an, wenn alle sich immer selber besonders konstruktiv finden. Also bestimmt glauben sie das. Aber das glaubt die Union auch von sich und das glaubt die SPD von sich und das glauben die Grünen von sich und so weiter.
Bei der Problemanalyse der Ampel. Das finde ich irgendwie interessant, weil jetzt waren jetzt die Medien das Problem Ampeleinigung.
Ich habe doch die ganze Zeit von der Ampel gesprochen, als ich sagte, Politiker müssen sich in ihrem eigenen Milieu für ihre Entscheidungen rechtfertigen. Also stellen Sie sich vor, man geht auf irgendeinen Parteitag, nennen wir den Grünen Parteitag, und will für eine Liste kandidieren und hält folgende Rede. Liebe Leute, weil schon ist in schwierigen Zeiten. Ich trete an, um von der FDP zu lernen, was gute Steuerpolitik sein kann und unsere Gedanken mit der FDP zu versöhnen. Bitte wählt mich dafür. Und dann kommt der Nächste und sagt, jetzt ist Bundestagswahl. Es gibt eine Partei in Deutschland, die weiß, was das Richtige ist, die für Gerechtigkeit kämpft und gegen den neoliberalen Bewirb. Wählt mich dafür. Wer gewinnt? Ist so, das meine ich damit. Und das ist nur der Anfang. Es ist wirklich nur der Anfang und überhaupt noch gar keine Antwort. Und das ist sozusagen die Beschreibung, die ich versuchte zu sagen.
Die Lösung heute rauszuarbeiten ist wahrscheinlich schwer, aber der Blick in die Zukunft, der ist natürlich total interessant, um mal die Herausforderungen zu skizzieren, Herr Masala, und zu verstehen, was da eigentlich wirklich auf uns zukommt. Und dem gegenüber steht sozusagen ein fast dysfunktionales System, das offenbar nicht mehr in der Lage ist, darauf die richtigen Antworten zu geben. Ukraine beispielsweise. Er hat schon recht. Ist auch so eine halbgare Information. Bodentruppen, deutsche Bodentruppen in der Ukraine. Darüber haben wir jetzt eine gesellschaftliche Debatte. Ich finde auch, dass eine Gesellschaft eine Antwort darauf zu Recht verlangt. Was ist da in euren Köpfen? Aber die Frage, was das eigentlich wirklich bedeuten könnte, was wäre das tatsächlich? Wie viele Leute? Wo stehen die wirklich? Die buchstabieren wir häufig dann nicht mehr wirklich aus.
Nee, die buchstabieren wir nicht aus, weil es politisch gerade nicht gewollt wird, das auszubuchstabieren. Das muss man ganz einfach so sagen. Also es gibt mehrere Optionen, die diskutiert werden.
Können Sie das mal skizzieren?
Naja, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass es irgendeine Art Waffenstillstand geben wird. Dann gibt es irgendwo eine Demarkationslinie. Also wo sozusagen auf der einen Seite Russland steht, auf der anderen Seite ist die Ukraine. Und dann wird man aller Wahrscheinlichkeit nach da so eine Art demilitarisierte Zone machen, damit die nicht sozusagen sofort aufeinander hocken. Das ist das eine, was patrouilliert werden muss. Wer macht das? Könnten internationale Truppen machen.
So. Internationale Truppen sind wer?
Das sind dann sogenannte UNO-Blauhelm-Truppen. Ja, also das ist, wie gesagt, es gibt mehrere Optionen, weil wenn Sie diese Demarkationslinie, und das sehen Sie ja in dem Bild, das sind 1300 Kilometer, wenn Sie das wirklich patrouillieren wollen, ja, und selbst wenn Sie Drohnen einsetzen zur Überwachung, aber da reden wir über eine riesige Anzahl von Soldaten, die da rumstehen muss. Und
wie viel?
Es gibt ein Papier der Stiftung Wissenschaft und Politik, da wird bis zu 150.000 Soldaten werden da geschätzt. Das heißt, immer mal drei nehmen. Ne? Mhm. Also 150, die gerade in der Ukraine sind, 150.000, die sich darauf vorbereiten und 150.000, die gerade aus der Ukraine dann wieder rauskommen. Das kriegt Europa nicht gestemmt. Das muss man ganz einfach so sagen. So, und dann gibt's die Idee, den zweiten Ring zu machen. Und da stehen ukrainische Streitkräfte. Und dann erst im dritten Ring sozusagen sind irgendwo europäische Truppen. die dann möglicherweise kritische Infrastruktur schützen. Das sind so Modelle.
Kraftwerke,
Städte, ja, so. Das sind so gerade Modelle, die durchgespielt werden. Es gibt einen Bericht der Financial Times, aber das muss man alles mit Vorsicht genießen, dass die Amerikaner jetzt zumindest durchblicken lassen, einen Teil dieser Administration, dass sich die USA nicht mit Truppen in der Ukraine beteiligt, aber wohl mit Aufklärungsfähigkeiten, geheimdienstlichen Fähigkeiten, Überwachungsfähigkeiten, Command und Control und teilweise sozusagen mit Fähigkeiten in der Luft.
Luftabwehr heißt das dann?
Oder? Nee, das würde dann sozusagen Luftschutz bedeuten, in dem Sinne, dass wenn was passiert, die Amerikaner mit ihrer Luftwaffe dann dabei wären. Ja, Air Assets. Das wäre für die Europäer die Voraussetzung, um überhaupt was zu tun. Ich sehe momentan die Europäer nicht irgendwas in der Ukraine zu tun, wenn die Amerikaner nicht irgendeinen Backstop geben, ja, indem sie sagen, wir stellen Fähigkeiten zur Verfügung und wir sind irgendwo im rückwärtigen Raum und unterstützen das Ganze. So. Und dann stellt sich die Frage, wie ist die deutsche Beteiligung? Ja. Und die stellt sich meines Erachtens, andersrum. Man kann ja nicht als deutsche Regierung, sei es die Ampel, sei es die jetzige Koalition, immer wieder betonen, wie wichtig die Sicherheit der Ukraine für die Sicherheit Europas ist, um dann, wenn es zum Schwur kommt, zu sagen, aber wir sind nicht dabei. Ja? Was für ein Signal geht davon aus? Ich gehe das mal jetzt weiter. Was für ein Signal geht davon aus? Ich meine, wir reden über die Ukraine, zweitgrößtes Flächenland Europas. Was für ein Signal geht davon aus für die baltischen Staaten? Ja? Also die Frage ist sozusagen, wenn die noch nicht mal bereit sind, sowas in der Ukraine abzusichern, warum sollen die bereit sein, sozusagen im Falle eines Angriffes auf die baltischen Staaten, und das ist ja ein Szenario, mit dem sozusagen viele als Szenario spekulieren, warum sollen die relativ kleinen baltischen Staaten verteidigen? Also, nur weil mal 1949 ein Vertrag unterschrieben worden ist, macht keinen Sinn. Ja.
Das heißt, Sie würden Melanie Ammann recht geben, die sagt, es führt keinen Weg dran vorbei. Natürlich werden deutsche Soldaten irgendwann in der Ukraine stehen.
Ich weiß.
So habe ich Sie zumindest verstanden, Frau Ammann.
Es ist total unpopulär. Wenn man die Umfragen sich anschaut, dann ist, glaube ich, eine Mehrheit der Deutschen dagegen. Es gibt Parteien, die machen da die ziemlichen Wind sozusagen dagegen. Aber nochmal, wir können uns nicht rühmen, der zweitwichtigste Unterstützer der Ukraine weltweit und der wichtigste in Europa zu sein. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, Kanzler Merz hat auch mal gesagt, sozusagen, das ist eine existenzielle Frage für Europa, die Sicherheit der Ukraine. Um dann, wenn es darum da gilt, diese existenzielle Frage abzusichern, zu sagen, aber das machen wir nicht. Ja, das macht keinen Sinn. Also da würde sich Deutschland, glaube ich, bis auf die Knochen blamieren. Das muss man ganz einfach so sagen.
Was könnte die deutsche Unterstützung sein?
Eine Brigade?
Wir kriegen doch die Brigade im Baltikum kaum.
Ja, klar, natürlich. Aber da muss man sozusagen. Da reden wir über 5000 Mann. Da muss man seine Prioritäten neu setzen. Ich meine, das müssen die anderen Europäer ja auch machen. Es ist ja nicht so, dass Franzosen und Briten, also um jetzt mal die anderen zwei großen Militärnationen zu nehmen, dass die so nolens volens plötzlich 5000 Mann irgendwo hinschicken können. Auch die sind bis zum Anschlag angespannt. Die diskutieren das aber schon seit ein paar Monaten.
Und ist nicht auch gut, dass das jetzt, oder ist es nicht kurios, dass es jetzt erst diskutiert wird? Ich meine, der Krieg ist seit 2022 im Gange.
2014 im Gange.
Und dass wir, ja, 2014, genau genommen, wenn man die Phase davor noch mitrechnet, und über diese Sicherheitsgarantien wird jetzt erst konkret und auch über Wege zum Frieden wird jetzt erst so konkret verhandelt. Da muss man ja fast schon sagen, es ist bei aller Trumpschen Wirrheit oder Unbeherrschbarkeit und bei den Erfolgen, die Putin durch diesen Gipfel hatte, diesen Image-Erfolg, den er hatte, muss man doch sagen, es hat zumindest diese Debatte in Gang gesetzt, dass die Europäer sich jetzt ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen, was können wir zu dem Frieden künftig beitragen?
An Sie drei ganz grundsätzlich und sozusagen gegen Ende hin die Frage, was ist das denn für eine Welt, auf die wir da zusteuern? Ich meine, die Amerikaner oder Trump insbesondere haben, glaube ich, fast unwiederbringlich die alte Weltordnung zerstört.
Sie sind dabei. Genau. Also ich würde noch nicht unwiederbringlich sagen, aber sie sind.
Aber so diese deutsche Idee.
Sind gut unterwegs.
Ja, diese deutsche Idee, dass sozusagen der ist irgendwann raus aus dem Weißen Haus und danach wird alles wieder wie früher.
Nein.
Genau, davon können wir uns verabschieden.
Ja.
Und man sieht ja auch, was für interessante Bündnisse zum Teil so entstehen. Also Japaner und Südkoreaner reden plötzlich mit Chinesen.
Inder reden mit Chinesen und Russen plötzlich.
Zum Beispiel.
So. Ja, ja. Also wir laufen auf eine komplett neue, neue Weltordnung zu. Ja. Mit neuen Normen und Regeln und vielleicht sozusagen mit alternativen internationalen Institutionen, das können wir nicht absehen, aber im Rahmen der BRICS wird ja relativ viel gegründet an so Alternativinstitutionen. Mhm. Die reden über eine eigene Währung, die reden über ein eigenes Zahlungssystem. Also wir laufen auf eine neue Weltordnung zu, die eine kompetitivere wird, wo sozusagen große Staaten für sich herausnehmen, das zu tun, was große Staaten tun und erwarten, sozusagen von ihren Gefolgsstaaten oder von anderen Staaten Gefolgschaft, sagen wir es mal so. Na, mhm. Trump lässt sich die Sicherheit, die er für andere Staaten bereitstellt, bezahlen. Ja, das amerikanische Denken über internationale Politik ändert sich. Ja. Also Amerikaner in den letzten 70 Jahren waren immer bereit, kollektive Güter zur Verfügung zu stellen, waren nie glücklich darüber, aber sozusagen wussten...
Wir haben ja auch gut daran verdient.
Genau, man hält die Partner. Trump sagt jetzt, die gibt es nur noch, wenn gezahlt wird. So, da ändert sich sehr vieles. Und die Frage ist sozusagen, wie stellt sich da Europa auf? Ja, dass Europa nicht zerrieben wird in dieser neuen Weltordnung.
Die Schwäche des Systems, das Strukturelle, haben wir vorhin gerade drüber gesprochen, Herr Habeck. Gibt es den deutschen Politiker, der sich traut, sich hinzustellen und dem Land zu sagen, natürlich müssen wir Bundeswehrsoldaten in die Ukraine schicken? Xi kann das einfach ansagen. Putin kann das einfach ansagen. In Pyongyang kann man das auch. Aber das Demokratie muss, das ist eine Parlamentsarmee, ja, das entscheidet noch nicht mal der Bundeskanzler. Das
werden die sicherlich in den nächsten Sendungen hier erforschen.
Ja, aber ist das die Schwäche, die Sie meinen, im Sinne von, das kriegen wir sozusagen gesellschaftspolitisch gar nicht verkauft?
Ich nehme an, dass diese Debatte in Kombination mit der Wehrpflicht und anderen Fragen die deutsche Öffentlichkeit in den nächsten Wochen und Monaten stark beschäftigen.
Werden Sie dafür, deutsche Bundeswehrsoldaten in die Ukraine zu schicken?
Ich bin ja bald nicht mehr Mitglied des Parlaments. Insofern wäre das...
Aber Sie sind ja ein deutscher Bundesbürger und Sie sind ein ehemaliger Kanzler und Sie sind ein
Vater von mehreren...
Ich bin vor allem ein ehemaliger...
Vater mehrerer Söhne.
Ja, zum Beispiel. Das sind zwei verschiedene Debatten. Gerade als Vater von Söhnen würde ich sagen, dass die das Dienen für sein Land und muss man ja sagen, als Soldat potenziell der Einsatz des Lebens für sein Land, ja, eins der großmöglichst erwartetsten Opfer sind. Und ich frage mich, ob wir diese, also ich als 55-Jähriger, jetzt bald ehemaliger Politiker, frage mich, ob diese Debatte richtig und gerecht geführt ist. Lauter 55-Jährige und ältere Männer setzen sich hin und sagen mit so einem leicht, die Jungen muss auch mal wieder Tucht und Ordnung lernen. Ihr müsst Deutschland lieben und im Zweifelsfall dafür sterben. Also das ist ein großes Opfer. Und wie verteilen wir diese Bereitschaft des Opfers gerechter und vielleicht auch in den ganzen Generationen gerechter? Ich weiß nicht genau, ob da nicht einfach was fortgeschrieben wird. In der Ukraine ist der Durchschnitt der Armee 40, habe ich mal gelesen. Also dienen eher da sind auch junge Männer dabei, aber es sind auch ältere dabei. Und also diese Frage, finde ich, müssen sich auch mal ältere stellen. Wen wollen die eigentlich sehen?
Okay, dann frage ich mal direkt, würden Sie für Deutschland kämpfen?
Das ist eine Frage, die ich mir stelle. Also die Kurzantwort wäre ja, aber ich würde natürlich gerne wissen, wofür und in welchem Szenario. Jedenfalls lieber als meine Söhne.
Ich rede jetzt über die Ukraine.
Jedenfalls lieber als meine Söhne dahin zu schicken. Oder die junge Generation dahin zu schicken.
Sie würden anstelle Ihrer Söhne in der Ukraine
den
Frieden
sichern? So kann man die Frage, glaube ich, am Ende nicht politisch beantworten, weil es ja keine persönliche Frage ist, sondern eine politische Frage. Also es muss ja eine Ordnung sein. Viele Leute wollen vielleicht mal zur Bundeswehr, aber auch nicht alle. Es ist sozusagen ein Dienst, ein Opfer. Insofern ist das jetzt keine wollen Sie und wie machst du das Frage, sondern es ist eine politische Ordnungsgerechtigkeitsfrage, wenn man so will. Aber die ist mir persönlich, gerade als Vater von vier Söhnen, zu schnell, zu klassisch beantwortet. So möchte ich das einfach sagen.
Also Wehrpflicht eher für 30, 40?
Naja, das hat ja immer, denke ich, ökonomische Gründe. Das ist, denke ich, der Hauptgrund. Wenn du 18-Jährige von der Schule nimmst, die haben sozusagen keinen Verdienstausfall. Wenn du jetzt da voll in die Bevölkerung reingreifst, musst du das irgendwie im Ablauf der Berufe und mit Verdienstausfall hinbekommen. Aber wie eben in den anderen Sachen, ich bin jetzt eben in einem Punkt in meinem politischen Leben, wo ich irgendwie nicht mehr bereit bin, einfach die Dinge so zu beklatschen, weil wir es immer so gemacht haben. Aber das ist eben auch gut, dass Sie hier wahrscheinlich hier demnächst den Verteidigungsminister sitzen haben. Das ist ja nun mal sein Job und der hat ja Freude am Amt. Und was Europa angeht, ich glaube, die Beschreibung ist genauso richtig. Und die Frage ist, spielt Europa mit bei den Akteuren, die in Zukunft das große Spiel spielen? Das werden die USA sein, das wird China sein, das ist safe, denke ich. Russland ist, glaube ich, als Militärmacht ganz schön überdehnt, aber es wird sicherlich eine wegen Aggression starke Macht sein. Indien eine kommende Macht. Die MENA-Region ist sehr reich. So, die Frage ist Europa mit dabei oder ist Europa nur Punchingball? Werden wir hin und her geschoben oder wahren wir unser eigenes Interesse per eigener Kraft? Und das sind ja, ich meine, die Idee von Europa unterscheidet sich insofern von den anderen Ländern, als Europa wegen seiner Geschichte als Begrenzung von Macht funktioniert. Demokratie ist Begrenzung von Macht. Wir werden abgewählt werden, die Presse kontrolliert uns. Keiner kann hier durchregieren, Sie haben es eben gesagt. Das macht es komplizierter. Das ist Freiheit. Ja, Freiheit heißt, niemand kann, weil er besonders reich ist oder besonders männlich ist oder besonders an der Familie kommt, einfach machen, was er will oder sie will im Zweifelsfall. Und diese Freiheitsidee steht unter Druck offensichtlich und sie macht uns das Leben komplizierter und schwerer. Und jetzt müssen wir diese Komplikation irgendwie bejahen, wie heißt die Europäer, und uns irgendwie aufraffen. Das können wir, haben wir häufig genug gezeigt, aber es muss eben auch passieren.
Also, viel optimistischer wird es heute, glaube ich, nicht mehr. Danke sehr für ein ehrliches Gespräch. Vielen Dank, Melanie Amann, Carlo Masala und ganz besonders Robert Habeck. Wünsche alles Gute. Geht's nach Amerika jetzt demnächst, ja? Also nach Berkeley und
auch
dem Vernehmen nach?
Auch. Ich erzähle so ein bisschen an anderen Stellen, was ich gerade so erlebe.
Okay. Also wenn Sie gelegentlich bei uns vorbeischauen und dann vor allen Dingen den Wiedereinstieg in die Politik zu verkünden haben, wir sind da. In diesem Sinne jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.